Sehr verehrter Herr Rektor, Herr Dekan, sehr verehrter Herr Schwarz vom Institut für Israelologie, verehrte Lehrende und Lernende der FTH hier. Ich freue mich, dass meine Arbeit in diesem Jahr bei der Vergabe des Franz-Delitzsch-Preises mit ausgewählt wurde und danke Ihnen für diese Ehrung, die auch für mich persönlich interessanterweise in eine Zeit fällt, wo so 5-6 Jahre nach Veröffentlichung der Dissertation ein reges Echo von jungen Forschern einsetzt, die auf die Ergebnisse aufbauen. Nun vertiefen sich der Thematik des christlich-jüdischen Begegnens im Pietismus widmen. Ich möchte heute hier die Gelegenheit nutzen, um ein wenig in meine Untersuchung einzuführen und auch einmal Hintergründe der Arbeit am Thema Judenmission anzusprechen, die im Buch nicht drin sind. Vor allem aber auch, um Sie neugierig zu machen, letztlich selber mal die Untersuchung zur Hand zu nehmen und vielleicht nicht alles am Stück, aber ein Kapitel mal rauszusuchen. Ein paar Empfehlungen gebe ich dann am Ende dann nachher noch, welche vielleicht besondere Spannung in sich bergen. Als ich 1986 in Halle mit dem Theologiestudium begann, damals noch mit 4 Pflichtwochenstunden Marxismus und Wehrertüchtigung, ahnte ich noch nicht, dass 4 Jahre später sich die Pforten des Archivs der frankischen Stiftungen öffnen würden, um so manche Geheimnisse der Kirchengeschichte zu lüften, wie die Hintergründe und näheren Details der Judenmission des Institutum Judaicum, jenes ersten rein spendengetragenen Missionsinstitutes im Protestantismus, das aber im Schatten von August Hermann Frankes viel aufwendiger betriebenen Indienmission oft wenig Beachtung erfuhr. Dabei war das Anliegen der Judenmission im Pietismus anfänglich weitaus populärer als die Heidenmission. Warum ist die Judenmission und war im Pietismus bis heute so populär? Gehen wir dazu einmal zurück zu den Anfängen des Pietismus und ich ordne mich mal hier bei den Anfängen zu denjenigen ein, die sagen, der Anfang war um 1675 datiert, der Veröffentlichung von Speners Reformschrift Pia Desideria. Das Neue darin war unter anderem der Aufruf zur Bildung von Konventikeln, Hauskreisen würden wir heute sagen, und die Behauptung, dass das Weltende noch nicht unmittelbar bevorsteht, was seit Luthers Zeiten durch den Dreißigjährigen Krieg hindurch allgemeines Lebensgefühl war. Spener ermutigt zur Weltgestaltung, weil ja noch Zeit ist. Und begründet wird es damit, dass die große Hure Babel im damaligen Verständnis das Papsttum erst noch gestürzt werden müsse und dass nach Pauli-Verheißung die Juden noch weltweit zum Christentum bekehrt werden müssten. Die Bekehrung der Juden war also eine letzte Station vor Christi Errichtung des tausendjährigen Reiches und damit ein magisches Datum für die Weltchristenheit. Postmillenniaristische Chiliasten wie Spener sahen vor allem in der Judenbekehrung den Vorboten für eine weltweite Erweckung der Kirche. Kein Wunder, dass deshalb die Judenmission im besonderen Fokus pietistischer Kreise bis heute liegt. Denn diese bildeten sich dann, diese Kreise, im Gefolge von Speners Aufruf nun auch vielerorts in Deutschland, so auch 1687 in Leipzig, um den jungen Magister August Hermann Franke herum, der wenig später mit seinen Leipziger Freunden von dort vertrieben wurde aus Sachsen, aber durch den preußischen König nach Halle berufen wurde, um dort eine Universität zu gründen. Franke tat mehr als das. Er gründete eine Schulstadt vor den Toren Halles für ca. 3000 Personen, gründete die dänisch-hallische Ostindienmission, eine Apotheke mit pharmazeutischer Forschung, die Kannsteinsche Bibelanstalt, eine Druckerei und Buchladen zum Vertrieb pietistischer Literatur für Deutschland, aber auch Russland, Polen, Tschechien, Griechenland, England, Amerika. Von dort her kamen dann auch die Schüler und Studenten, um die moderne Pädagogik in ihre Heimat zurückzunehmen. Die englische Königin ließ ein eigenes Wohnheim für ihre Zöglinge errichten. Franke baute eine eigene Schule für adlige Schüler, unter anderem Zinzendorf. Jüdische Gelehrte und Orientalisten holte Franke nach Halle, um Sprachunterricht zu erteilen oder Editionen zu begleiten. Aber neben dem Anstaltspietismus in Halle entwickelten sich in vielen Städten und Gemeinden Europas pietistische Kreise, die, wie Franke zuvor in Erfurt und Leipzig, meist von der lutherischen Geistlichkeit oder den fürstlichen Kirchenleitungen in Konfrontation mit ihnen gerieten. Nehmen wir zum Beispiel Gotha, wo der Pietismus durch den dortigen Generalsuperintendenten und das Gymnasium Verbreitung fand. Und dort wirkte Johann Müller als oberster Stadtpfarrer. Müller stand nicht nur mit Pietisten wie Spener, Franke und Johann Heinrich May in Gießen in Kontakt, sondern fiel als Pietist im adiaphoristischen Streit und in der Beichtfrage auf, da er gegen das Karten- und Würfelspielen und das Vogelschießen predigte. Und wie viele andere Pietisten die laxe Beichtpraxis ablehnte und dafür die ernsthafte Bekehrung forderte. Er geriet in Konfrontation mit dem Herzog, der sehr fürs Vogelschießen gewesen ist, und dessen Konsistorium. Aber er fiel nicht nur in Fragen der Heiligung als Pietist auf, sondern bemühte sich auch um die Judenmission, obwohl in seinem Umfeld keine Juden Aufenthaltsrecht besaßen. Aber es gab allerdings 4 Judentaufen im Herzogtum, mit denen er betraut wurde. Er stand außerdem mit einem jüdischen Tabakfabrikanten in Kontakt, der in Gotha eine Manufaktur mit einem Armen- und Waisenhaus verbinden wollte, aber dazu aufgrund des Konsistoriums nicht die Genehmigung erhielt. Durch diese Kontakte aber angeregt, erlernte er die jiddische Sprache, las Talmud-Traktate, las judaistische Literatur und erarbeitete jiddische Missionstraktate. Ein erstes Sendschreiben ließ er 1701 mit Hilfe von Halle aus in Frankfurt-Oder drucken und ein anderes zunächst in deutscher Übersetzung, weil es mit dem hebräischen Letter nicht so einfach war, hier in Gießen 1716 auf Vermittlung von May. Zu seinen Aufgaben gehörte auch die Seelsorge an den Schülern des Gymnasiums. Einer dieser Schüler war Johann Heinrich Kallenberg, dessen Todestag sich am 17. Juli zum 250. Mal jährt, weshalb auch in diesem Jahr noch eine Tagung und eine Ausstellung zu seiner Person in Halle sein wird. Er ließ sich bereits als Gymnasiast durch Frankes indische Missionsberichte für den Gedanken der Mission begeistern. Ein Jahrzehnt später lernte am selben Gymnasium Heinrich Christian Immanuel Frommann, ein Jude, der kurz vor seinem Kommen nach Gotha getauft worden war. Kallenberg und Frommann gingen beide zum Studium nach Halle und wohnte dort in den frankischen Stiftungen. Frommann als Medizinstudent, Kallenberg als künftiger Theologe. Nach seinem Studium schlug Kallenberg mehrfach Berufungen als Lehrer nach Russland aus und kam 1721 als Privatsekretär zu August Hermann Franke ins Pfarrhaus, wo er bis zu dessen Tode 6 Jahre tätig blieb. Hauptaufgabe war die Verfassung einer neuesten Kirchenhistorie, hinter der sich eine Geschichte des frankischen Pietismus, des hallischen Pietismus verbarg, die 10 Jahre später auch fertiggestellt war, aber bis heute in 12 Folianten im Archiv ruht in Halle. Durch seine Recherchen trat Kallenberg in Auftrag Frankes mit dessen weltweitem Freundeskreis in Kontakt und wurde zutiefst mit den Strukturen vertraut, die durch Spenden das Bildungswerk in Halle und das Missionswerk in Indien unterhielten. Auf dem Sterbebett bestallte Franke in seinem letzten Brief an den preußischen König Kallenberg zum Bibliothekar der Anstalten. Die schöne Bibliothek, die wir am Anfang gesehen haben, das war der Hauptwirkungsort von Kallenberg. Aber er bekam auch auf Vermittlung Frankes eine philosophische Professur und nach Verleihung des Doktorgrades 1739 die theologische Professur. Nach Frankes Tod kam es durch den neuen Direktor, Frankes Sohn Gotthilf August, zu Differenzen zwischen den Hallenser Professoren, sodass einige Halle verließen, so zum Beispiel Johann Jakob Rambach, der nicht nur selber hierher nach Gießen kam, sondern auch eine Berufung für seinen Freund Kallenberg erwirkte. Kallenberg lehnte den Ruf des hessischen Landgrafen an die Gießener Universität ab, weil er inzwischen zum Direktor eines Missionswerkes geworden war, das so, wie es aufgebaut war, nur von Halle aus funktionieren konnte. Vom preußischen König hatte er als einziger in Halle ein Druckereiprivileg zur Publikation jiddischer, hebräischer, arabischer, syrischer, türkischer, persischer, neugriechischer, hindostanischer Missionstraktate. Meist waren es Bibelausgaben. Auf der Basis von Frankes Freundes- und Unterstützerkreis hatte er für die Judenmission einen europaweiten Freundeskreis von über 800 Personen aufgebaut, die bis zu über 2000 Reichstaler jährlich spendeten. Das waren damals 4 gut dotierte jährliche Professorengehälter. Regelmäßige Berichte informierten die Spender über die Judenmission. Ein Zehntel der Institutsfreunde betätigte sich auch praktisch an der Mission, indem sie Traktate an Juden vor Ort verteilten und missionarische Gespräche führten. Somit gab das Institut einen Anstoß zu intensiven persönlichen Begegnungen zwischen Juden und Christen, wo zwar einerseits bestehende Vorurteile und überhöhte Bekehrungserwartungen zu weiteren Verhärtungen der Fronten führten, aber andererseits auch langfristige freundschaftliche Kontakte entstanden, wo sich Juden mit dem Christentum beschäftigten und Christen mit jiddischer Sprache und jüdischer Theologie. um mal ein Beispiel aus meinem jetzigen Kirchenkreis zu nehmen, in Mühlhausen der Pfarrer Johann Ernst Fockeroth hielt regelmäßige Lektüreabende mit dem dortigen Rabbi ab, lernte das Jiddische und beim Tee saß man zusammen, um die Institutstraktate zu lesen und zu besprechen. Ab 17:30 Uhr waren für Traktat- und Missionsgespräche je zwei Studenten oder feste Mitarbeiter angestellt, die zu jüdischen Einwohnern in meist protestantische Gebiete des Reiches und angrenzender Länder reisten, nach Dänemark, also Deutschland sowieso, Dänemark, Niederlande, England, Polen, ins Baltikum, bis hin nach Palästina und Ägypten. Die noch erhaltenen und zunächst demnächst auch publizierten Reisetagebücher geben einen detaillierten Einblick in die unterschiedlichen Lebensverhältnisse des europäischen Judentums im 18. Jahrhundert und in die Missionsgespräche, die man auf Reisen, in Wirtshäusern, Wohnstuben und vor den Synagogen hielt, wo die Missionare einerseits schroffe Ablehnung erfuhren, aber auch herzliche Aufnahme fanden. Einerseits ließen die polnischen Rabbiner zum Beispiel empfangene Traktate einziehen und öffentlich verbrennen. Andererseits luden polnische Juden die inzwischen bekannten und als Bußprediger geschätzten Missionare immer wieder zu Predigten in ihre Synagogen und Wohnhäuser ein. Ein Londoner Jude meldete sich nach einer Englandreise der Mitarbeiter bei Kallenberg mit der Bitte, einen Studienaufenthalt in Halle finanziert zu bekommen, um am Institut die christliche Religion näher zu studieren. Ein schwäbischer Jude ließ sich nach Erhalt eines Traktates und einer daraufhin erfahrenen Christusvision nachts dann taufen. Ein gelehrter Hallenser Jude half Kallenberg sprachlich bei der Publikation der Missionstraktate. Ein gelehrter Jude in Fürth öffnete den Missionaren den Zugang zu jüdischen Kreisen. Ein hessischer Reformjude begrüßte das offene Zugehen der Missionare auf das Jüdische gegenüber und ließ eine eigene Schrift in Kallenbergs Missionsberichten veröffentlichen. Gerade bei dem Herausarbeiten letzterer Ergebnisse habe ich auf Tagungen und bei der Quellenrecherche aufschlussreiche Erfahrungen zum Thema dogmatische Vorurteile in der Methodik wissenschaftlichen Arbeitens gemacht, die ich in diesem Hause auch einmal bewusst erwähnen möchte, weil im Verständnis des christlich-jüdischen Dialoges unserer Tage nicht sein kann, was nicht sein darf, dass Juden sich nämlich aufgeschlossen für die christliche Mission zeigen, stieß immer wieder auf Unwillen oder Weigerung, genauere Hintergründe der genauen gemachten Quellenbefunde weiter zu vertiefen, weil den Angaben aus den Briefen der Missionare oder anderer Korrespondenten a priori kein Glauben geschenkt wurde. Als ich zum Beispiel in die hebräische Handschriftenabteilung der UB in Amsterdam kam, um nach Spuren eines gelehrten Juden zu suchen, der Kallenbergs Traktate nachdrucken und übersetzen ließ, sagte der Leiter, so etwas hat es nie gegeben und ein Rabbi Süßmann schon gar nicht. Nach beharrlicher Aufforderung, dem weiter nachzugehen, stellte sich heraus, dass es sich bei jenem im Briefen als Süßmann erwähnten Rabbi der Missionare um Eliezer Sößmann gehandelt hat, der als einer der gelehrtesten sephardischen Juden seiner Zeit sehr stark um eine christlich-jüdische Begegnung bemüht war, die erste hebräische Grammatik ins Holländische publizierte und Sendschreiben an christliche Theologen verfasste, ähnlich wie den von Kallenberg veröffentlichten Sendschreiben an die Juden und die dann auch verschickte. Ein anderes Beispiel aus meinen Recherchen: aus der Korrespondenz der Missionare geht hervor, dass der großpolnische Landesrabbiner Jakob Mordechai ben Naftali Hakohen aus Plotzk den Missionar Wiedmann verpflegte und mit Begleitschutz und Empfehlungsschreiben an seine Gemeinden, jüdische Gemeinden, weiterschickte, was bei den Gesprächspartnern auf Tagungen und Workshops nur auf Kopfschütteln und als Unsinn abgetan wurde. Mit einem polnischen Forscher vom Jüdischen Museum Warschau ging ich dem Phänomen nach und es stellte sich heraus, dass der Landesrabbiner einer Strömung der jüdisch-chiliastischen Sabbatianer anhing, die in dem wortgewaltigen Missionar einen Vorboten des Messias sahen, dessen Kommen man in 8 Jahren erwartete. Das war damals eine Jahrhundertwende im jüdischen Kalender, wo gesteigerte Endzeiterwartungen aufflammten. Jener Landesrabbiner ist dann später wegen Heterodoxie, wie zuvor schon sein Vater, aus dem Amt entlassen worden. Ein weiteres Exempel: der neue Lehrstuhlinhaber für Judaistik in Halle wurde auf Kallenberg-Tagung erstmals mit der Tätigkeit des Institutum Judaicum bekannt gemacht. Ich habe auch mal versucht, das ihm nahezulegen, sich damit zu beschäftigen, wenn man da vor Ort auch forscht als Jude. Seine erste Reaktion: alles Lüge, alles pietistische Show. Erst im Laufe mehrerer Tagungen ließ er sich überzeugen, dass seine Landsleute damals einen anderen Zugang zur christlichen Mission besaßen. Als ich vor zwei Monaten noch in seinem Lehrstuhl bei einem internationalen Symposium zu Gast war, räumte er jetzt immerhin schon ein, dass es neben der allgemeinen Ablehnung christlicher Gesprächs- und Kontaktangebote auf jüdischer Seite auch Ausnahmen gab. Im Oktober werden wir uns wieder bei einer Tagung begegnen, wo er das christliche Missionswerk als reine Inszenierung zur Befriedigung pietistischer Gönner darstellen will und ich anhand von 22 Beispielen aus den Anfangsjahren belege, wie Juden sich auf diese medienwirksame Inszenierung hin tatsächlich bei der Taufe zur Taufe anmeldeten. Gewiss, wissenschaftliche Arbeit erschließt sich im Diskurs, aber wenn dogmatische Vorurteile das Zuhören erschweren, ist der Weg der Wahrheitsfindung unnötig erschwert. Das Neugierigmachen auf weitere Kapitel der Arbeit könnte ich gern anhand der Analyse der jüdischen Missionstraktat und dessen zum Teil vor christlichen Lesern geheim gehaltenen Inhalt fortsetzen oder anhand Kallenbergs Plänen zur Gründung judenchristlicher Kolonien in Übersee, Palästina oder Moskau oder anhand Kallenbergs Versuchen, dem preußischen König ein Druckereiprivileg abzutrotzen, obwohl er die Judenmission lächerlich fand, beziehungsweise den Versuch, seine Missionare nach Monaten aus katholischen Gefängnissen herauszubekommen oder anhand der angewandten PR-Strategien Kallenbergs zur Gewinnung vieler und finanzkräftiger Sponsoren. Doch lasse ich es einmal dabei bewenden und möchte Sie vielmehr ermuntern, einmal selbst zur Untersuchung zu greifen, das eine andere Kapitel, um zu studieren, wie Gottes Reich gebaut wurde und die Reich-Gottes-Theologie im Pietismus reflektiert wurde. Ich hoffe, ich habe Sie ein wenig neugierig machen können. Danke noch einmal für die Preisvergabe des Instituts und wünsche insbesondere dem Institut für Israelologie weiterhin eine brückenbauende und gegenseitig verständnisweckende theologische Arbeit im Gespräch zwischen Judentum und Christentum. Shalom.